Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Mein Name ist Mane. Ich bin der Sänger von Malfoy.
Hallo Mane, schön, dass du da bist. Bevor wir hier loslegen, muss ich den Hörerinnen gleich mal ganz kurz erklären. Das ist fast eine Premiere. Normalerweise habe ich die Leute immer über Videokonferenzen bei mir im Podcast, weil die aus ganz Deutschland kommen. Ich habe meinen allerersten Podcast, wo ich einen Gast drin hatte, den habe ich tatsächlich auch live mit jemandem gemacht. Das war mein Kumpel Matzi Monke aus Bremen. Schöne Grüße dahin und jetzt bist du hier und wir sitzen jetzt wieder hier und das ist mal eine ganz andere Erfahrung für mich, das spannend, mal gucken, ob es anders wird, ob das Gespräch anders wird, könnt ihr mir ja vielleicht näher ein paar Rückmeldungen geben, ob ihr was gehört habt oder nicht. Wir wollen jetzt ein bisschen über Malfoy sprechen, vielleicht kannst du mal so ganz kurz erklären in wenigen Worten, wer ihr seid, was ihr für eine Musik macht und dann kommen wir auch so ein bisschen ins Detail zu anderen Geschichten.
Jawohl. Ja, ich probiere es kurz sein. Also wir sind fünf noch einigermaßen junge Typen, die seit 2017 zusammen Mucke machen und das ganz grob unter dem Begriff Post-Hardcore. Also alles, was irgendwie so aus dem Hardcore entstanden ist. Metalcore ist ganz viel mit drin und hat sich aber tatsächlich auch über die Jahre ein bisschen verändert. Inzwischen ist es ja schon so Modern Metalcore, aber mit ein bisschen mehr Alternative-Einflüssen, vielleicht ein bisschen mehr Stadionrock dabei. Aber im Großen und Ganzen kann man es, glaube ich, immer noch unter so moderne Metalcore einordnen.
Ist das so eine Richtung, als ihr euch da mal zusammengefunden habt, dass ihr euch über die Musikrichtung zusammengefunden habt? Oder war da so eine Geschichte, oh, ich kenne jemanden, wir haben Bock, Musik zu machen, lass uns mal gucken, wie ist das so entstanden?
Also tatsächlich ist das so, dass ich und der Gitarrist Lukas schon vorher seit Ewigkeiten in Bands zusammen unterwegs waren. Und Lars und Martin, der Gitarrist und der Drummer, die auch hier aus Ganderkesee kommen, die waren tatsächlich auch schon gemeinsam auf der Grundschule, haben auch ewig Musik zusammen gemacht. Und wie wir dann tatsächlich aufeinander getroffen sind, ist, dass ich irgendwann aus Walsrode nach Oldenburg gezogen bin. Dann eben, da ich glaube schon ein, zwei Jahre kein richtiges Projekt mehr hatte und dann so ganz klassisch in so eine Facebook-Gruppe gegangen bin, Musiker in Oldenburg, und habe da irgendwie ein Songbeispiel von meiner alten Band reingeschrieben, habe gesagt, Mensch, ich ziehe hier bald nach Oldenburg und ich suche ein paar Musiker. Und dann hat mich zwei, drei Bands angeschrieben, unter anderem eben auch Lars. Ja, und der Vibe war irgendwie direkt da und dann hatten wir uns eben so ein bisschen unterhalten und sind tatsächlich über die Musik relativ schnell zusammengekommen, weil wir ähnliche Lieblingsbands hatten wie Beartooth und ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber Beartooth war so, wie gesagt, okay, wenn wir irgendwann mal so klingen wie Beartooth, dann wäre das total krass. Dann haben wir uns einfach mal im Proberaum getroffen, die haben gesagt, die haben noch einen Bassisten, ich habe gesagt, Mensch, ich habe noch einen Gitarristen, lass uns doch einfach mal treffen. Ja, und dann haben wir einfach losgedeilt. Wir haben natürlich noch überhaupt nicht geklungen wie Beartooth, hätten wir gerne, aber das hat noch ein bisschen gedauert. Aber das war erstmal einfach so, wir wussten, okay, wir wollen irgendwie eine Form von harter Musik machen, hatten damals aber auch noch gar nicht so die Idee, wo das dann mal hingehen soll oder vielleicht auch hingehen könnte, sondern das war erstmal einfach, ey, wir haben eigentlich alle mal wieder Bock, Mucke zu machen, und haben uns, wie gesagt, bei der ersten Probe eigentlich danach angeguckt und haben gesagt, gut, dann sind wir jetzt wohl eine Band. Und seitdem haben wir auch nicht mehr damit aufgehört. Das ist ganz cool.
Ihr habt ja einen sehr speziellen Bandnamen. Wie schnell hat es denn gedauert von dem so, jetzt sind wir eine Band, bis zum Bandnamen? Und vielleicht kannst du den mal erklären.
Ja, das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Wir waren uns irgendwie nicht so richtig einig. Wir waren uns auf jeden Fall schon ziemlich schnell einig, dass wir nicht so diesen klassischen Drei-Wort-Bandnamen haben wollen. Also absolut nichts dagegen, aber uns war klar, wir wollen irgendwie was Kurzes, Prägnantes, irgendwas, was gut im Ohr bleibt. Und da, ich kann mich auch ehrlich gesagt an die anderen Vorschläge gar nicht mehr so erinnern. Ich kam irgendwann mal mehr oder weniger ernst gemeint mit dem Vorschlag Malfoy. Einfach, weil ich dachte, irgendwie, ja, Malfoy ist irgendwie so, geht gut über die Zunge. Ich bin persönlich auch ein Harry Potter-Fan, auch, auch wenn die Band sich auch immer sehr viel Mühe gibt, da keine Verbindung herstellt.
Das wäre meine erste Frage dann zugewiesen.
Genau, also inhaltlich gibt es da keine Parallelen und ich glaube, die anderen sind jetzt auch keine Riesenfans. Inzwischen ist das Ganze auch mit einer J.K. Rowling und so ja eh auch ein bisschen schwierig, sich dazu... Es war trotzdem meine Kindheit, ich liebe das.
Sind ja auch tolle Bücher, unabhängig von der Autorin.
Absolut. Und ich fand halt schon immer, dass auch gerade eben Malfoy, auch der Draco Malfoy, einfach ein super spannender Charakter da irgendwie war. Und ich bin dann mit Malfoy gekommen, die Jungs haben eigentlich relativ schnell gesagt, ja, nee, das ist es nicht. Haben wir irgendwie noch ganz lange hin und her überlegt und irgendwann, wir sind irgendwie auf keinen Nenner gekommen und irgendwann habe ich gesagt, ey Leute, lass uns nochmal drüber nach. Ich glaube, wir haben den zu schnell verworfen. Haben nochmal irgendwie ein bisschen drüber geschnackt, haben dann geguckt, wie könnte man es schreiben und warum auch immer beim zweiten Mal drüber nachdenken, fanden die es dann auch nicht mehr schlecht. Und ich glaube, inzwischen sind wir alle ziemlich happy, dass es der geworden ist. Weil das ist auch ganz oft so, ganz viele Leute, die selbst mit Harry Potter nichts anfangen können, sagen, ach Malfoy, das habe ich doch schon mal gehört.
Genau,
ja. So, und haben direkt das Gefühl, ach so, ja, irgendwie kennt man die vielleicht. Oder auch ganz oft schon auf Festivals gehört, so, ja, Malfoy, ich kannte euch gar nicht, aber ich habe den Namen auf dem Plakat gelesen, habe ich direkt mal reingehört, fand ich total witzig. So, also das hat dann schon ganz gut funktioniert.
Ihr habt es euch dann noch ein bisschen selber zu eigen gemacht, indem ihr durch das O einen Strich gemacht habt.
Genau, und auch hinter das A noch ein E eingefügt haben,
also.
Was ehrlich gesagt im Ursprung erstmal aus Copyright-Gründen sicherlich auch ein Stück weit war, inzwischen aber glaube ich als Stilmittel auch geil. Also dieses Ö fanden wir auch als Stilmittel grundsätzlich cool. Das hatten wir tatsächlich auch in unterschiedlichen Bandnamen, war das schon
gibt's
als Element
in
mit
dem Metal-Bereich.
Absolut, ja.
Ja, cool. Wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, obwohl ein Teil von der Band jetzt hier bei mir aus der Nähe kommt, schon aus dem Ort. Ich meine, seit 4 Jahren war der bis jetzt noch nicht da, was so ein bisschen den Grund auch hatte. Eure Musik Metalcore ist jetzt nicht so, oder zumindest die meisten härteren Sachen sind nicht immer so meins. Und da tatsächlich eigentlich scheitert es eigentlich fast immer an dem, was du, glaube ich, sehr liebst, nämlich da ein bisschen rumzuschreien und zu schauten oder zu swingen oder wie auch immer. Ich kenne die ganzen Fachausdrücke nicht, da kannst du ja vielleicht da ein bisschen was zu sagen. Das war immer so, das kann ich mir einmal kurz in einem Lied anhören. Wenn der Rest des Liedes gut ist, dann ist okay, aber das ist dann nicht auf Dauerschleifen. Dann habt ihr aber, kannst du ja gleich noch was zu sagen, aber dann habt ihr eben, du hast gesagt, ihr habt euch, ne, schon ein bisschen insgesamt verwandelt. Die Schreibparts sind weniger geworden oder sogar rausgenommen worden. Dann Ende letzten Jahres war das letzte Aha-Erlebnis, da kam von euch Without You raus. Und da dachte ich schon, oh, das ist Malfoy.
2.0.
Hat sich ein bisschen was verändert, ob das jetzt ne, auch für immer oder ob das nur in dem Song. Aber das war dann das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, könntest du dich ja wieder ein bisschen mehr beschäftigen und ihr habt ja auch dann in der Zeit auch einiges eben dann noch gemacht gehabt und bevor wir zu dem nächsten Wandel beziehungsweise zu der nächsten Aktion kommen, warum du auch hier bist, nämlich ihr habt so ein bisschen Metalcore Goes Akustik gemacht, wo ein bisschen drüber sprechen wollt, kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu dem, weil du singst ja, was man natürlich auf den Akustikgeschichten noch mehr meldet, aber du machst eben auch diese Geräusche, die wir jetzt am Mikrofon nicht machen wollen, das muss ich nur auspegeln. Oder du müsstest dich an die Wand stellen. Hast du das immer schon gemacht? War das auch schon dein Markenzeichen?
Nee, gar nicht. Also wirklich, ich komm eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Also ich habe auch deinen Grand Hotel Van Cleef Sticker da gesehen. Das war früher auch, oder ist es auch heute noch, komplett meine Richtung. Also ich habe echt angefangen, so als der Junge mit seiner Gitarre,
war
so blöd gesagt. Und ich sag mal auch so die ersten Bands, also ich bin sehr früh, auch mit dem Lukas Meyer eben schon, sehr früh in Bands. Ich glaube so seit ich 11 bin, 6., 7. Klasse war das so, ging das in der Schulband los. Und da haben wir eigentlich so deutschen Poprock gespielt. Also das waren so eigene Songs auch, alles auf Deutsch und ja, schon wirklich eher poppiger auch. Und das war auch so, ich weiß nicht, von Musical-Mucke total cool. Auch ABBA und Michael Jackson fand ich immer geil. Und dann ging das irgendwann los. Also so die ersten Rock-Sachen, die ich wirklich richtig gehört habe, waren natürlich die Ärzte. Aber dann war es eher so Sportfreunde Stiller, Revolverheld, Matzen. Die haben mich richtig abgeholt. Und das kam dann tatsächlich eher so durch meinen Bruder und durch das Jugendzentrum, wo wir aktiv waren.
Ah, okay.
Kumpel und ich waren da mal viel unterwegs und mein Kumpel war so ein bisschen interessiert, was so Sound- und Lichttechnik anging. Und irgendwie ging das dann los, dass er und ich im Jugendzentrum anfangen durften, die Lichtshows zu machen. Und dann irgendwann auch so ein bisschen das Equipment mit aussuchen durften. Und dann haben wir eben dafür verschiedenste Bands Licht gemacht. Und dann kamen da halt so die ersten Hardcore-Shows. Und ich weiß auch noch, wie die Leute da vor der Bühne standen und ihre Windmühlen und Kung-Fu-Kicks gemacht haben und wir da wirklich da rumstanden und dachten, was ist das?
Mach immer so.
Also wirklich, und auch dieses Rumgeschrei und so, mir war das erst total fremd. Und mein Bruder war da aber irgendwie auch voll drin. Das ging damals los mit Parkway Drive und auch so den ganz alten Sachen von Bring Me to the Horizon, als die noch wirklich Deathcore gemacht haben. Und ich konnte damit irgendwie immer nichts anfangen. Und irgendwann hatte mein Bruder mich dann auch mal als Zuschauer mit zu so einem Konzert genommen. Und die Energie, dann wirklich da unten zu stehen, das hat mich einfach total mitgenommen. Und dann bin ich irgendwie ständig mit meinem Bruder in seinem Auto unterwegs gewesen. Wir haben eben Parkway Drive und dann ganz viel Asking Alexandria und so ging dann los. Das war so ein bisschen mehr die Emo-Schiene.
Ja.
Und das hat mich dann total gecatcht. Also ich bin dann auch wie so ein Emo rumgelaufen. Yannick und ich, der inzwischen auch unser Bassist ist, also auch total geil. Mit dem bin ich als 14-Jähriger schon als Dorf-Emo da durch unsere Stadt gelaufen. Und da hat es mich dann total gecatcht. Und da habe ich dann mit meinem Bruder zusammen angefangen, dieses Schauten irgendwie zu üben.
Ja.
Konnte das aber auch ganz lange echt gar nicht gut. Also ich würde sagen, ich mache so seit 3-4 Jahren mache ich das so, dass ich sage, ich bin da ganz happy mit.
Ich glaube, im Alter von 14 ist das, glaube ich, auch noch ganz schön schwierig. Also so, es gehört schon Training dazu oder wenn man nicht so trainiert ist, ein gewisses Lungen- und Körpervolumen, um das auszufüllen. Also das ist nicht unbedingt immer erforderlich. Es gibt auch einige Schauter, die sind Schmalhänse, aber eher meistens nicht so. Und das ist natürlich, singen muss man auch üben. Ich glaube, auch wenn es sich für viele erstmal wie Geschrei anhört, das muss man trotzdem erstmal können.
Das ist schon wirklich anspruchsvoll. Also gerade ich bin da auch total falsch rangegangen, weil ich habe grundsätzlich ein relativ lautes Organ. Wenn ich mir, kann ich auch sehr laut sprechen, kann auch sehr laut und sehr raspy singen. Und das konnte ich auch früher schon und dachte einfach, ja, ich muss einfach noch mehr Verzerrung in die Stimme bringen. Und dann ist es ja quasi ein Schrei. Und ich habe auch wirklich die ersten Shows auch noch mit Malfoy. Ich wirklich einfach nur geschrien und habe mir auch nach den ersten Shows auch regelmäßig hinter der Venue gestanden und mir wirklich die Seele aus dem Leib erbrochen, weil ich einfach körperlich dann auch so fertig war. Und deswegen sage ich, und da bin ich dann auch wirklich erst mit so ein paar Leuten, dann auch mit unserem Produzenten, den wir dann irgendwann kennengelernt haben, Timo Bonner, der hat einem dann wirklich auch technisch nochmal wirklich so ein paar Kniffe dann gegeben, wo man sagt, ah, man kann das ja auch machen, ohne sich komplett zu zerhauen. Aber ja, so ging das dann irgendwie immer weiter und dann gibt's da natürlich die unterschiedlichen Techniken und ich bin auch ehrlich, selbst bis heute kann ich auch immer nicht genau sagen, ob das jetzt ein Grunt oder ein Fry oder wie auch immer ist, sondern ich mache irgendwie
jetzt kommt raus.
Genau. Und das, was dann nicht wehtut, das mache ich dann weiter und genau.
Bevor wir gleich zu einem kleinen Jungen mit der Gitarre kommen, die du schon angeteasert hast. Eine Frage zu der Geschichte mit dem Schreien noch. Wie ist es, die ganzen Songs sind ja nicht so aufgebaut, dass du da nur am Rumschreien bist, sondern da sind melodische Parts, gerade jetzt in den neueren Songs mehr melodische Parts. Und dann dieser Wechsel, wie kriegst du das live hin? Ist das schwierig?
Ja. Ja, also tatsächlich ist das schon herausfordernd, je nachdem. Ich habe auch jetzt wieder festgestellt, wir haben Songs, da geht's eigentlich 3 Minuten durch, ohne mal eine Pause im Gesang, wo ich sage, die kann ich live gar nicht so performen, wenn nicht einer von den Gitarristen endlich mal anfängt mitzusehen, weil das können die eigentlich auch, aber
okay.
Nee, wir gucken mal. Aber ja, das ist schon anspruchsvoll und das ist vielleicht auch ehrlich gesagt auch ein Grund, warum es vielleicht auch ein bisschen weniger Screams wird, weil ich sage, ich finde meine Screams nicht schlecht. Gibt auch Leute, die finden die richtig gut. Alles super. Ich glaube tatsächlich aber so meine Qualität oder das, was mir dann wirklich liegt, sind dann doch eher irgendwie schönere Melodien. Und die gehen dann teilweise und die setze ich einfach lieber in Szene. Und ich mag das auch immer noch, wenn es mal richtig scheppert und wenn man dann auch mal losschreit, gerade live macht mir das Spaß. Aber der Fokus liegt bei mir dann doch eher auf der Stimme tatsächlich. Ja.
Kommen wir eben zu der Stimme, die eben auch ganz anders klingen kann. Ich habe von euch jetzt dann vor, wann ist er rausgekommen? Vor 1,5 Monaten, $7 Whisky in Hürth, der sofort eine reine Akustikversion war. Mhm. Kommen wir gleich noch mehr zu und habe dann gedacht, okay, die Stimme, man hat es vorher schon gehört, dass das irgendwie, dass da mehr geht als, als jetzt vorher gewesen ist, aber das war schon noch eine besondere Herangehensweise. Ihr habt das schon mehrmals gemacht, es gab schon Akustik-Cover, es gab auch mal, ich glaube in Worpswede ist es aufgenommen worden, eine Geschichte, die Akustik gewesen ist und Unplugged, relativ viel Akustik.
Mann, wirklich? Müsste ich jetzt selber nochmal über... Aber ja, wir haben auf jeden Fall auch schon mal eine Akustik-EP gemacht.
Ja, genau.
Und auf beiden Alben war auch jeweils ein Akustik-Song drauf. Aber du hast schon recht, aber das ist diesmal wirklich das erste Mal, dass wir sagen, wir bringen jetzt einfach eine Single als Akustik-Song raus.
Genau.
Also das ist jetzt keine Version, sondern der Song ist einfach so.
Genau, das wollte ich halt sagen. Es ist eben dieser Unterschied zu den Versionen, die man vorher schon mal auf irgendwelche Akustik-Sessions oder auf einer Akustik-EP covert hat, eigentlich seinen eigenen Song, nur in Akustik, habt ihr eben auf der Mini-EP, also sind 4 Tracks sind drauf, ist aber die Hälfte, es sind ja nur 2, aber trotzdem sind das 2 Songs, die eben es in keinem anderen Format irgendwie gibt.
Mhm.
Und wie gesagt, der erste, den ihr da rausgebracht habt, war eben der $7 Whisky. Und wie ist die, war der Song da und du hast schon gemerkt, der kann nur in der Range bleiben und den hättest du gerne oder so eine Entscheidung kannst du ja wahrscheinlich nicht alleine treffen. Ne?
Das ist richtig. Also könnte ich vielleicht, nein. nee, das ist schon richtig. Also tatsächlich, ja, die Anleihen, die waren ja schon immer da. Also auch auf Konzerten, wo es Sinn macht. Klar, wenn wir jetzt eine 1/2-Stunde-Set haben, dann passt das nicht. Aber ich sag mal, immer wo wir ein bisschen länger spielen, auf unseren eigenen Headline-Shows, wo wir auf Festivals unterwegs sind, da haben wir auch immer live die Akustik-Songs mit dabei. Das heißt, Leute, die uns kennen, wissen eigentlich auch, das ist irgendwie in der DNA drin, weil ich finde es auch einfach immer schön. Ist irgendwie nochmal ein anderer Moment. Und der Song ist eben entstanden. Also nochmal kurz dazu, Lars und ich sind extreme Country-Fans auch und waren dann auch auf ein paar Country-Konzerten, unter anderem bei Luke Combs in Hamburg, wo wir dann auch einfach wieder gesagt haben, ey, ist einfach geil gewesen und der hat ein komplettes Stadion gefüllt und man denkt so, mit der Mucke irgendwie, das ist schon cool und vielleicht auch ein bisschen daraus inspiriert, habe ich so ein paar Skizzen geschrieben und irgendwie ist dann $7 Whisky tatsächlich auch in einem Backstage-Raum. Ich glaube, das müsste sogar in Backenang gewesen sein.
Okay.
In Backenang, im ältesten Jugendzentrum Deutschlands irgendwie. Das Thema Jugendzentren zieht sich durch. und da haben wir im Backstage dann irgendwie das erste Mal eine Version von diesem Song gespielt. Und waren direkt hook, also alle im Backstage haben geguckt und haben gedacht, ey, das ist eine super geile Nummer. Und dann haben wir da so ein bisschen weiter dran gearbeitet und es war relativ schnell klar, dass wir den irgendwie rausbringen müssen und dass der auch einfach eine Akustikversion bekommt. Also jetzt zu sagen, jetzt probieren wir irgendwie daraus wieder eine Metal-Nummer zu basteln oder so.
In umgekehrten Weg zu gehen.
Genau, also das haben wir ja tatsächlich auch schon mal gemacht. Borrow zum Beispiel ist tatsächlich auch erst als, oder... Also wenn ich mal ganz blöd sage, entstehen, ich glaube, 70% der Songs erstmal auf einer Akustikgitarre.
Okay.
Weil ich die Idee für einen Refrain oder so einfach eine catchy Hook habe, die schreibe ich auf Gitarre und dann schicke ich das irgendwie weiter und dann wird daraus der Song gemacht. Und bei Borrowed ist es eben so, dass ich auch gesagt habe, eigentlich ist das schon der Song. Eigentlich kannst du den so direkt rausbringen und hatten aber eben trotzdem diese Rockversion auch schon und haben uns da aber auch bewusst entschieden zu sagen, aufs Album kommt tatsächlich erstmal die Akustikversion und dann kommt die rockigere Version. Das heißt, ganz neu ist auch nicht, aber diesmal haben wir uns auch wirklich gesagt, das ist eine Akustiknummer, das bleibt eine Akustiknummer und der andere Song eben genauso, die sind einfach genauso, wie sie sein sollen.
Bevor wir da gleich noch bei dem $7 Whisky weitermachen, du hast gerade von Borrowed gesprochen und der Rockversion, das ist auch tatsächlich eine Rockversion, das ist nicht wieder in den Metal-Bereich gegangen. Also das
stimmt, ja.
Das ist also schon, ihr seid zwar dann den umgekehrten Schritt gegangen, aber bis zur Hälfte nur, würde ich mal sagen.
Ja, Ja, kann man so sagen. Ja, weil ich bei Borrowed habe ich es auch ehrlich gesagt nicht gehört oder hätte jetzt gesagt, da jetzt auf Krampf nochmal einen Rock oder einen Scream-Part oder so reinzupacken, hätte sich irgendwie, glaube ich, nicht richtig angefühlt. Und ich finde auch tatsächlich, es muss auch nicht in jedem Song ein Geschrei sein. Ich finde, es ist halt, komplett raus soll es nie sein. Das ist schon auch so immer noch die Wurzeln, wo wir herkommen. Und wie gesagt, in so gewissen Elementen finde ich das auch immer noch total geil. Aber ich muss jetzt nicht auf Zwang sagen, jeder Song muss jetzt ein Metal-Song sein, weil das würde mich und uns dann auch in der Kreativität total, total einengen irgendwie.
Du hast schon gesagt, dass du die meisten Songs da auf der Akustikgitarre schreibst. Kommen die Texte auch von dir? Oder?
Ja. Also ich sag mal zu 99%. Wir haben mal ein, zwei, also es gibt, ich meine, zwei Texte, die hat Timo mit mir geschrieben, wo Timo definitiv den größeren Anteil hatte oder die Timo auch mit Lars geschrieben hat. Wir haben zum Beispiel mit dem Jan von Chaos Bay haben wir mal was geschrieben. Da kam viel von ihm. Und mit Jake von Wake Up Hate aus Kalifornien, der hat tatsächlich auch mal einen kompletten Song für uns geschrieben. Da habe ich ihm so ein bisschen die Melodie und die Thematik gegeben und er hat den aber einfach produziert. Das waren mal so ein bisschen Experimente, mal zu sagen, welche Ideen kann man mal so auch von anderen Writern kriegen. Und natürlich guckt Timo auch bei meinen Sachen immer noch mal rüber, aber das ist mir auch wichtig, dass die Texte im Kern schon wirklich alle von mir sind und auch... Ich würde auch sagen, relativ gute und auf jeden Fall aber auch sehr persönliche Texte sind. Und
das wäre jetzt genau.
Genau, das ist mir schon extrem wichtig. Also es ist natürlich nicht alles 100% autobiografisch.
Nein, natürlich.
Aber ich würde schon behaupten, jeder Song, gerade die aus meiner, die behandeln schon ganz, ganz speziell was aus meinem Leben.
Das Madman, und das wäre jetzt, wie gesagt, auch so eine Frage gewesen, der selben Dollar Whisky, hat es ja auch schon so ein bisschen was mit der Musik auch zu tun. Also so dieses,
ja,
einmal unterwegs zu sein, auf der Bühne abzurocken und dann trotzdem vielleicht zu Hause alleine zu sitzen. So dieser Zwiespalt zwischen, der wird da eigentlich relativ gut rausgearbeitet und das, ist natürlich dann die Frage so. Ist das so, findest du das so ähnlich oder ist das
ja, also
eine
das,
Idee?
Nee, das ist tatsächlich aus zwei Perspektiven. Ist das zum Beispiel einmal ist die Thematik auch in Right Here,
ja,
was ja auch auf der, das war genau, deswegen auch eine bewusste Entscheidung, den auch als Akustiksong da nochmal raufzupacken, weil der für mich auch ein sehr persönlicher und sehr, sehr schöner Song ist. Da geht es nämlich auch so ein bisschen um das unterwegs sein und zu Hause das Familienleben, weil ich bin auch zweifacher Papa, bin verheiratet und das macht so eine Tour natürlich auch nicht immer nur angenehmer. Genau, also weil natürlich macht es Spaß, mit den Jungs unterwegs zu sein, aber gerade, also meine Kleinen sind jetzt 2 und 4 und auch vor 2 Jahren waren wir zum Beispiel auf Tour und das gestaltet sich schon schwierig. Man kriegt das irgendwie alles hin, aber das ist halt immer, wenn man rausfährt, ist man mit so einem lachenden und einem weinenden Auge. Und das ist so der eine Aspekt. Und Seven Dollar Whiskey, das erzählt eher so den Aspekt, wenn du eben... Ja, ich sag mal, Right Here ist so der Aspekt, wenn ich von zu Hause wegfahre und wirklich eigentlich denke, oh, jetzt vermisse ich das alles. Und Seven Dollar Whiskey ist, wenn ich von der Show wiederkomme. Ja. Und in der Regel schlafen die zu Hause dann auch. Ja. Und dann komme ich von einer Halle mit vielleicht 200-300 Leuten und ein paar tollen Gesprächen. Und da kommen nochmal 10 Leute, die dir sagen, wie krass du bist. Und du hast eine richtig tolle Zeit und bist am Feiern. Und dann fährst du nach Hause und... Dann ist alles dunkel und alles ist still und dann setzt man sich vielleicht selber nochmal raus. Ich rauche dann gerne nochmal eine letzte oder trinke dann nochmal ein Bier oder ein 7-Dollar Whisky. Und klar, das sind dann schon so, das ist immer der Punkt, wo ich sage, ich kann verstehen, warum viele Leute, die wirklich so krass auf Touren sind, die wirklich so Arenentour spielen, warum die dann auch vielleicht mal ein Drogenproblem kriegen. Weil das ist schon wirklich dieser Wechsel von diesen Endorphinschüben, das ist schon krass manchmal. Und deswegen definitiv auch aus einer echten ja, Situation raus.
Das hast du ja gerade schon beschrieben, warum dann eben Right Here eben auch...
Mhm.
Der Song ist, wo es denn die Akustikversion so gibt.
Genau.
Der zweite Song, den ihr noch nicht vorher aufgenommen habt, ist der ähnlich entstanden? Also du kannst ja den HörerInnen erst nochmal erklären, wie der Song heißt und vielleicht auch ein bisschen den Hintergrund erzählen.
Ja, der Song heißt Life of Ours und ist... Ja, tatsächlich einfach so ein bisschen eine Geschichte durch mein Leben durch, sage ich mal, so ein bisschen. Der Song ist, ja, alle Songs entstehen irgendwo ähnlich, aber der Song ist tatsächlich daraus entstanden, dass ich gedacht habe, ich packe schon viel Persönliches auch in Songs und auch auf dem zweiten Album gibt es ein paar Songs, wo ich das auch gar nicht so verstecke, sondern auch mal relativ klar sage, was ich denn da denke, aber ich gebe schon auch zu, dass es immer natürlich auch das Wissen gibt, das hören auch Leute.
Ja,
und das hören natürlich auch Leute, die ich kenne. Und das hören im Zweifel auch die Leute, über die ich da singe. Und das ist natürlich immer, das ist ehrlich gesagt was, was mir manchmal so ein bisschen schwerfällt oder was mich so ein bisschen zurückhält. Und den Song habe ich tatsächlich geschrieben, mit mir ging es nicht so richtig gut den Abend. Und ich habe irgendwie gedacht, ich habe irgendwie das Gefühl, also I wish I could go to my old home. Das war so der einzige, so diese, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe irgendwas gesehen, gelesen, gehört, wie auch immer, was mich in so eine Nostalgie irgendwie zurückversetzt hat. Und da habe ich gedacht, jetzt schreibst du einfach mal so einen Song. Und der ist dann tatsächlich auch einfach an dem Abend entstanden, auch so als Akustiknummer. Und da war mir auch klar, der Song war tatsächlich ausschlaggebend, um zu sagen, wir müssen jetzt eine Akustik-EP machen.
Okay.
Weil ich diesen Song hatte und ich wusste, ich will und muss diesen Song irgendwie rausbringen. Und habe dann tatsächlich gesagt, okay, ey, wie seht ihr das, Jungs? Ich habe hier ein paar Akustik-Sachen, so, da wusste ich, das $7 Whiskey gab es da schon. Und da hatten wir auch eh mal überlegt, wie bringt man den mal raus? Macht man das als Bonustrack? Und da war mir dann klar, nee, ich will irgendwie eine Scheibe da draus machen. In welchem Umfang auch immer, aber ich will da irgendwie eine Scheibe draus machen. Und dann waren die Jungs da direkt total für, weil wie gesagt, ist ja jetzt auch nichts ganz Neues zu sagen, wir machen mal was in Akustik. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich habe da einen Produzenten mit dem, Kevin Vorwerk heißt der, ist auch ein Bassist aus einer befreundeten Band von Artemis Rising und mit dem habe ich vor 6 Jahren schon mal so ein paar Pop-Sachen gemacht. Und habe gesagt, ey, ich hau dir jetzt einfach mal an. Ich kannte noch einen anderen Gitarristen, wo ich dachte, wusste, der macht so richtig geilen, schönen Akustikkram, auch Fingerpicking. Und habe gesagt, ey, ist es für euch okay, wenn ich mich mit den beiden einfach einschließe und diese Scheibe mache? Das heißt, das war auch tatsächlich relativ rausgelöst von dem normalerweise Prozess, den wir normalerweise angehen. Und ja, so ist die Scheibe einfach mal auch komplett anders entstanden. Das war wirklich einfach so ein bisschen, wo ich gesagt habe, ey, ich will das mal haben. Und es hat gut gepasst. Wir wollen dieses Jahr eh viel, viel releasen, sind gerade auch wieder viel am Produzieren und das war dann einfach, ja, Lückenfüller klingt so blöd, weil das ist schon, finde ich, ein tolles Projekt, was auch für sich steht. Aber es war einfach, wo man sagt, ey, es passt auch gerade einfach zeitlich gut rein, wir machen das jetzt einfach mal.
Naja, es war vielleicht so wie ein persönlicher Wunsch von dir.
Genau, ja.
Dementsprechend sind die Texte auch vielleicht umso persönlicher, wenn man sich dann noch mehr auf sowas konzentrieren kann. Und Life of Hours kann ich mir auch in keiner Metal-Version, egal in welchen Gefilden auch immer, nicht mal als Punk-Song oder sonst.
Ja.
Das gibt einfach der Inhalt nicht her.
Ja.
Da gibt es vielleicht ein paar andere Richtungen, die man, könnte man in Full Country spielen oder sowas.
Klar.
Wie auch immer. Aber da passt doch gar nichts anderes. Und wäre auch schade, wenn die Songs dann untergegangen wären. Also von daher ist das schon, finde ich das auch schon klasse. Und es zeigt eben auch einfach die Spannweite von dem, was ihr als Musiker in dem Fall, eigentlich bist du es ja als Musiker, was du auch dann ständig merkst, das ist die gleiche Stimme prinzipiell. Das ist genau der gleiche Typ, der nächstes Wochenende da auf der Bühne steht. Drumherum ist alles laut und so. Und trotzdem, ne, bist du das und machst das und es kommt genauso gut rüber. Anders, mit Sicherheit.
Vielen Dank, auf jeden
anders,
Fall.
Anders, mit Sicherheit. Und da auch so die Frage, so, du hast ja schon gesagt, dass ihr es immer schon ab und zu gemacht habt, auf Konzerten mal zu machen, aber jetzt so isoliert für sich gestanden, ja noch nicht. Und wie ist so das Feedback gerade so von den, sagen wir mal so, Hardcore-Fans, also von denen, die eher auf das Laute stehen, sagen, ja, ist nur eine Phase, oder sagen, ach, trotz Phase vielleicht doch geile Stimme, oder finde ich.
Also, jetzt habe ich tatsächlich noch gar nicht so viel Feedback bekommen, natürlich so aus dem persönlichen Kreis, so viele Leute, die das sehr cool finden, wo ich aber auch weiß, die kennen das natürlich auch schon, die wissen das auch. Trotzdem, gerade zum Beispiel auch Life of Ours ist ein Song, was natürlich auch schön ist, wenn man so ein Stück von sich dann auch rausgibt. Da habe ich schon wirklich sehr gutes Feedback für bekommen. Also das ist schon angekommen. Ich glaube, die Leute, die sich auch, da kommt es eben wirklich drauf an, die Leute, die sich dann eben auch Zeit nehmen, die sich drauf einlassen, die sagen, ey, ich will das auch hören und mir gefällt das auch irgendwie, die fanden es dann auch richtig gut. Ich glaube aber auch nach wie vor gibt's einfach Leute, die uns als Band richtig geil finden und damit einfach nichts anfangen können. Was auch völlig in Ordnung ist.
Natürlich,
aber
klar.
Genau, aber das merkt man natürlich auf Konzerten auch. Du hast dann teilweise die Leute, dann spielst du auf einem Festival zwei Akustik-Songs und da hast du die ersten zwei Reihen, die sind blöd gesagt am Heulen und am Mitsingen und finden das ganz toll. Und drei Reihen dahinter siehst du, ja, die gehen sie jetzt mal ein Bier holen, die fangen ein bisschen an zu quatschen, da gehen sie mal eine rauchen. Also es ist wirklich... Aber das haben wir halt schon immer irgendwie gehabt und das ist auch was ich persönlich auch immer ganz cool finde. Also wir haben ja auch einen Song, zum Beispiel, da haben wir einen Rap-Part drinne. Also haben wir auch in ein, zwei mehr, aber der ist schon sehr prägnant, da ist sogar ein Deutsch-Rap-Part mit drinne. Und ich mache mir da auch als Gag vor jeder Show, sage ich auch immer, Mensch, Leute, keine Ahnung, jetzt sind wir in Gannakesee. Ich sage, moin Gannakesee, wer von euch war schon mal auf einem Hip-Hop-Konzert? Also so 3-4 Arme gehen da auch mal hoch. Es gab auch schon Konzerte, da gingen ein paar mehr hoch. Aber es gibt auch immer wieder regelmäßig, da zeigt einer einen Stinkefinger oder macht einen kurze Bewegung oder wie auch immer. Weil wirklich so, Hip-Hop, was soll das? Also so. Ja. Und ich finde es halt immer total witzig, weil wir sind absolut nicht die Gatekeeper, die sagen, wir sind Metal und das ist, sondern ich finde es halt generell in alle Richtungen irgendwie immer cool. Und deswegen glaube ich, dass das grundsätzlich auch angenommen wird.
Kommen wir noch zum letzten Song, der auf der EP drauf ist, Finding Forgiveness.
Mhm.
Wie bist du, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dich ja jetzt damit auseinandergesetzt hast, draufgekommen, den zu nehmen und den in der Akustikversion?
Ich finde, der hat sich ganz schön zu Life of Wars so mit eingefügt. Der ist tatsächlich vorher entstanden, hat ja auch so gewisse Sachen auch ein bisschen angeteasert. Finding Forgiveness war so ein bisschen der Titeltrack für unser zweites Album und war so, glaube ich, der erste Text auch zusammen mit Heroes zum Beispiel, wo ich auch wirklich mal familiäre Themen angesprochen oder auch Sachen gesagt habe, wo ich mir vorher nicht so sicher war, kann ich die eigentlich sagen, ohne jemanden zu verletzen. Weil der aus einer ähnlichen Emotion war, weil der eine ähnliche Thematik hat, hat sich das für mich irgendwie total passend angefühlt. Also es war auch einfach, ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich wusste irgendwie, den will ich damit drauf haben. Ich wusste irgendwie, den Text finde ich cool, vor allem, weil die Version ja auch nochmal anders ist als die andere. Also es sind ein, zwei Textzeilen sind nochmal anders. Die Bridge vom Chorus ist nochmal ein bisschen anders. Und das war eben auch die Version, wie ich sie ursprünglich geschrieben hatte. Und dann sind wir damit ins Studio, haben gesagt, hier, das wird jetzt der Song. Und ich finde den Song super geil. Aber wie wir ihn jetzt hören, ist halt so, wie ich ihn ursprünglich mal geschrieben hatte. Deswegen habe ich gedacht, das muss eigentlich der sein, der da jetzt auch noch mit raufkommt.
Ja, das, was quasi rausgefallen ist aus stilistischen Gründen für die andere Geschichte, für die heftigeren Geschichten,
ja,
hat sich quasi im Ursprung wieder dann zurücktransformiert und quasi, ja, wie so, dann ist es wirklich stripped und im Original.
Ja, genau, ja.
Wie er eigentlich, ja, gedacht kann man nicht sagen, weil du hast ja gesagt, du fängst dich in Song so an, aber kannst du dir das prinzipiell vorstellen, dass das öfters passiert? Also nicht, dass du jetzt das komplette Genre für dich wechselst oder so, weil wenn läuft, dann macht ja auch Spaß, aber...
Absolut, die wird auch weiterlaufen. Aber ich habe auch schon mehrere Solo-Projekte gemacht, hier und da, war auch immer eine andere Richtung. Also ich habe auch mit meinem Bruder gemeinsam ein Hip-Hop-Projekt gehabt, wo wir auch ein paar Festivals bei uns veranstaltet haben. Ich habe schon immer auch irgendwie so ein bisschen Pop-Sachen auch gemacht.
Ja, und von Country hast du eben erzählt, ich habe von Country gerissen.
Genau, das zum Beispiel auch. Country, also Country ist tatsächlich gar nicht so die Mucke, die ich so gezielt spiele, das höre ich einfach super viel und natürlich hat man so die Einflüsse. Ich finde es auch immer ein bisschen schwebend, wann ist es jetzt Country und wann nicht, so mit einer Akustikgitarre, sobald ich über America-Sachen singe, ist es irgendwie schon Country. Aber ja, so grob die Richtung, das finde ich schon geil und tatsächlich, wer weiß, vielleicht sitzen wir ja in der Konstellation nochmal zusammen, gerade bin ich tatsächlich dabei, ein Solo-Projekt auszukonzipieren, was wirklich mehr in diese Richtung gehen wird. Was so ein bisschen den Singer-Songwriter-Folk wieder mehr in den Vordergrund bringt.
Ja, cool, ja.
Genau, und das läuft gerade alles, da sind auch schon viele Sachen in die Wege geleitet, aber da gibt es jetzt noch nichts. Wer sich für sowas interessiert, dann gerne mal dranbleiben. Aber genau, also das ist einfach, wo ich jetzt auch gesagt habe, es bringt jetzt auch nichts, Malfoy irgendwie immer mehr dahin zu drehen,
nein,
zu sagen.
Nein, du kannst ja eigenständig machen. Dann.
Genau, also weil mir gefallen die Sachen, die nach vorne gehen, ja auch trotzdem. Und das soll jetzt auch nicht so klingen, als hätte ich jetzt Malfoy zu einer Popband gemacht, sondern wir sind uns da, glaube ich, auch alle schon einig, dass die und die Einflüsse auch sein sollen. Aber natürlich gibt's dann auch Lars und Meyer, die Gitarristen natürlich auch, die sagen, oh, wir brauchen mal wieder ein paar schöne, heftige Riffs und wir brauchen mal wieder ein paar satte Breakdowns und so. Und ey, klar, stehe ich auch drauf und sollen wir auch machen. Und deswegen ist es, glaube ich, cool, so diese Einflüsse da trotzdem auch immer zu behalten. Aber es ist trotzdem auch, und deswegen lustig, dass du es ansprichst, weil es war für mich jetzt gerade nach dieser Pi auch irgendwie der folgerichtige Schritt zu sagen, okay, das will ich schon auch irgendwie weitermachen, so. Ja.
Ja, werde ich auf alle Fälle gerne weiterverfolgen.
Das ist cool.
Wenn dein Projekt mir rauskommt und den Podcast soll es bis dahin noch geben, was ja nicht ganz ausgeschlossen ist, gerne wieder.
Drück die Daumen.
Du hast ja schon gesagt, ihr seid aber auch so mit Malfoy jetzt schon noch weiter am rum produzieren und so.
Absolut.
Was ist da so jetzt, gibt es im Sommer noch ein paar Konzerte und was ist der nächste Schritt bei Malfoy?
Also, wir haben dieses Jahr tatsächlich schon echt ganz gut gespielt, deswegen gönnen wir uns gerade mal so ein bisschen Pause.
Sommerpause.
Ja, kann man so sagen. Also, das ein oder andere Festival nimmt man mit. Ein, zwei Festivals haben wir jetzt auch wieder gespielt. Ich glaube, jetzt ist im September ist noch das Cotton Rock Festival in NRW irgendwo.
Ah, okay.
Aber dann ist, glaube ich, nicht mehr viel, weil dann das Augenmerk wieder auf den beiden Hometown-Shows in Bremen liegt. Das haben wir dieses Mal.
Tower seid ihr?
Genau, im Tower und dieses Mal an zwei Tagen im Tower.
Ah, okay.
Das heißt, das Ziel natürlich nochmal wieder ein bisschen höher gestellt.
Ein zweites Wohnzimmer.
Okay, ja, auch geil. Aber ja, wir sind echt viel am Produzieren. Also wir können noch nicht ganz genau sagen, was, wann, wie kommen. Der ein oder andere kann sich's vielleicht denken. Aber wir haben ja jetzt auch schon ein paar Sachen wieder rausgehauen.
Ja.
Haben jetzt eben mit dieser EP nochmal gesagt, Mensch, hier haben wir nochmal was. Und es dauert nicht mehr ganz so lange. Dann geht aber schon wieder das neue Kapitel los, wo wieder viele Songs auch kommen werden, Stück für Stück. Und ich sag wirklich aus voller Überzeugung, das sind die besten Songs, die wir je gemacht haben.
Ja, cool.
Also ich habe richtig Bock auf diese Releases, ich habe richtig Bock auf die Songs. Ich glaube, wir haben da eine richtig geile Mischung aus catchy, poppig, bretthart und perfekte Mischung aus geilen Vocal-Melodien und wirklich schön harten Parts drinne, geile Breakdowns drinne und trotzdem einfach so Songs, zu denen man irgendwie so geil grooven kann, finde ich. Ich finde das so, wo man einfach da steht und Bock hat, sich so mitzubewegen. Und da habe ich schon richtig Bock drauf, da kommt echt noch einiges.
Ja, bin ich wirklich sehr gespannt, was da noch alles passiert.
Jawohl.
Ja. Ich danke mich recht herzlich bei dir. Viele Eindrücke von einer Band eigentlich aus der Nähe bekommen, von der ich gar noch nicht so viel wusste. War ein sehr nettes Gespräch mit dir. Ich habe viel erfahren. Ich hoffe, auch die HörerInnen haben ein bisschen was über die Hintergründe des Akustik-Metalcore erfahren und warum du das machst und warum dein Herz dran hängt. Ganz schöne Geschichte. Also dir ganz herzlichen Dank, dass du hier bei mir gewesen bist und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich kann das alles nur zurückgeben. Ich freue mich über jeden, der reinhört. Hört hier natürlich auch weiter fleißig rein. Ich werde jetzt hier auch öfter wieder reinschalten. Ich habe jetzt mal ein paar Folgen gehört. Gefällt mir sehr gut. Also danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, vielleicht dann irgendwann nochmal wieder.
Ich hoffe. Bis denn.
Ciao.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.